Ich habe mich heute aufgrund meiner persönlichen Befindlichkeit und wie es einem jetzt in die Tage so geht, zum Predigttext des heutigen Sonntags geflüchtet, kann man kaum sagen. Ich weiß nicht, wer den schon gelesen hat. Und ich weiß nicht, wie euch, wie Ihnen das geht, so in den letzten Tagen und Wochen, wenn man Nachrichten hört. Mir ist manchmal so, als würde irgendwie so ein grauer Schleier über ihm liegen. Und die Nachrichten, die man im gesellschaftlichen, politischen Ukraine, Russland, was man so mitkriegt. Uns in Bautzen ist das Thema jetzt ein bisschen näher gekommen. Wir haben im Feldschlösschen 4 Frauen, 5 Kinder, nee, 3 Kinder, 3 Frauen, 4 Kinder, so rum, so viel sind das gar nicht, dann kann man es erzählen, die dort in den ehemaligen Gästezimmern untergebracht sind. Die sprechen kein Deutsch, wir kein Ukrainisch. Ist eine lustige Verständigung. Ohne Google wären wir aufgeschmissen. Aber da rückt einem das Thema noch mal ganz anders nahe. Dazu kommt, dass ich morgen eine Beerdigung habe und auch sonst manchmal so das Thema so oben aufliegt. Traurigkeit begleitet unser Leben. Das ist so. In ganz verschiedener Art und Weise. Traurige Nachrichten bestimmen unser Leben nicht nur heute, sondern immer wieder. Was mir auffällt immer wieder bei der Sache ist, dass es ja gar nicht mal so um das traurige Ereignis an sich geht, sondern dass viel entscheidender ist, in welchem Verhältnis ich dazu bin. Also es kann einen schon auch erschrecken. Zeitgleich jetzt leiden Menschen schon jahrelang unter Krieg im Jemen. Das nimmt kein Mensch zur Kenntnis. Jeden Tag sterben Menschen vor Hunger. Das rauscht an uns vorbei. Aber dann ist etwas, das rückt uns irgendwie näher aufs Herz. Und dann ist das plötzlich groß und wichtig. Das ist normal, das geht gar nicht anders. Wenn jeder Trauerfall mir so ans Herz gehen würde, dann könnte man nicht mehr leben. Man nimmt das wahr, man ist vielleicht erschrocken über manche Nachricht. Aber es ist eben was anderes, ob irgendwie ein Mensch stirbt oder einer, der mit zu meinem Lebenskreis dazu gehört. Das heißt, das ganz Entscheidende ist, in welcher Situation, in welcher Beziehung ich dazu stehe. Und vielleicht ist das überhaupt auch das Entscheidende bei dem ganzen Thema Trauer, dass es immer eine Störung ist, eine Störung von Beziehungen. Beziehung zu Menschen, zur Welt. Oder eben auch manchmal zu sich selber, in sich selber. Und die Frage ist, wo finden wir Trost? Wie kann man trösten? Ich habe über diese Predigt als Thema drüber geschrieben, kein trostloses Leben. Und der Predigttext, das werden wir dann unschwer erkennen, da geht es an jeder Ecke um das Thema Trost. Überschrieben ist er in der Lutherbibel, in 2. Korinther 1, Dank für Gottes Trost in Trübsal. Ich habe so ein bisschen ein Faible. Ich gucke gerne mal nach, wo bestimmte Worte herkommen. Und das Wort Trost, das hat so ein paar Anklänge. Also im Englischen steckt das Wort Trust drin. Vertrauen heißt das. Trost hat also etwas mit Vertrauen zu tun. Oder das deutsche Wort Trost wird wohl hergeleitet aus dem Altsächsischen. Ich weiß nicht, wer hier Altsächsisch spricht. Wir sprechen alle Altsächsisch, ne? Aber außer die Hessen. Das kommt aus dem Altsächsischen und kommt von dem Wort Getrost. Getrost. Trösten, Trost, Getrost. Und damit hängt wieder das Wort Trost zusammen. Also Gefolgschaft. Wir merken also, Trost hat was mit Beziehungen zu tun. Vertrauen und Gefolgschaft. Und auch das griechische Wort, das Neue Testament ist nun mal in Griechisch geschrieben, das Wort Parakaleo heißt, wenn man es wörtlich übersetzt, herbeirufen. Jesus nennt den Heiligen Geist, den Paraklet, den Tröster, der Herbeigerufene, der Anwalt oder so. Also, es hat etwas sehr viel mit Beziehung zu tun. Wir wollen anhand von 3 Punkten oder an 3 Punkten über dieses Thema nachdenken. Wir brauchen Trost, wir bekommen Trost, wir geben Trost. Und ich will uns zu Beginn den Bibeltext lesen aus dem 2. Korintherbrief, Kapitel 1, die Verse 3 bis 11. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Haben wir aber Trübsal, so geschieht es euch zu Trost und Heil. Haben wir Trost, so geschieht es zu eurem Trost, der sich wirksam erweist, wenn ihr mit Geduld dieselben Leiden ertragt, die auch wir leiden. Und unsere Hoffnung steht fest für euch, weil wir wissen, wie ihr an den Leiden teilhabt, so werdet ihr auch am Trost teilhaben. Denn wir wollen euch, liebe Brüder, nicht verschweigen die Bedrängnis, die uns in der Provinz Asien widerfahren ist. Wo wir über die Maßen beschwert waren und über unsere Kraft, so dass wir auch am Leben verzagten. Und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Das geschah aber, damit wir unser Vertrauen nicht auf uns selbst setzten, sondern auf Gott, der die Toten auferweckt, der uns aus solcher Todesnot errettet hat und erretten wird. Auf ihn hoffen wir. Er werde uns auch hinfort erretten. Dazu helft auch ihr durch eure Fürbitte für uns, damit unseretwegen für die Gabe, die uns gegeben ist, durch viele Personen viel Dank gebracht werde. Wenn Paulus diese Zeilen meiner Deutschlehrerin vorgelegt hätte als Aufsatz, hätte sie mit Rot drunter geschrieben, Wiederholungen. 11-mal taucht ihr das Wort Trost auf. Also so ganz erfinderisch war Paulus nicht im Ersinnen von Synonymen. Aber wir merken, es tut fast weh beim Hören und beim Lesen, wir merken, worum es dem Paulus geht. Das Wort Trost ist das ganz Bestimmende. Und ich habe vorhin schon angedeutet, es ist etwas, was in ganz verschiedener Intensität, aber immer wieder nach unserem Leben greift und einfach eine Tatsache ist. Wir brauchen Trost. Wir brauchen Trost, weil diese Zusammenhänge, in denen unser Leben steht, immer wieder gefährdet sind, weil sie bedroht sind. Menschliche Bindungen zerbrechen. Das ist vielleicht der deutlichste Punkt, wo wir uns nach Trost ausstrecken, wenn ein Mensch stirbt. Aber es muss gar nicht so diese harte Variante des Zerbruchs sein von menschlicher Bindung. Manchmal reicht schon ein Umzug, wo Bindungen, menschliche Beziehungen plötzlich abbrechen und wo plötzlich eine tiefe Traurigkeit da ist und man sich ausstreckt nach Trost. Wenn unsere Gäste jetzt, die aus der Ukraine bei uns sind und nicht wissen, wie lange sie da sind, ob sie ihre Familien, ihre Männer wiedersehen, dann merkt man etwas, ja, was da zerbrochen ist und was da für eine Traurigkeit immer im Hintergrund mitschwingt. Im Prinzip auch jede Ehescheidung ist ein Zerbruch, ein Abbruch von Beziehungen, wo Trost nötig ist, wo Menschen nach Trost Ausschau halten. Wir brauchen Trost, weil menschliche Bindungen zerbrechen, abbrechen. Und wir brauchen Trost auch, das ist nicht nur die Beziehung zu anderen Menschen, die abgebrochen sind, manchmal zerbricht in uns etwas. Wenn das Leben enger wird und wenn man merkt, die eigenen Wünsche, die man im Herzen trägt und Sehnsüchte, die werden nicht mehr in Erfüllung gehen. Da ist ein Mensch, der sehnt sich danach, seine Enkelkinder noch kennenzulernen und weiß, es ist sehr ungewiss, ob er das noch erlebt. Und da ist so eine Sehnsucht im eigenen Herzen, die zerbrochen ist und die nach Trost ruft. Wenn das Leben enger wird, wenn eigene Wünsche, Sehnsüchte durch Krankheit oder durch Alter plötzlich in Frage gestellt sind, wir brauchen Trost. Untröstlich sind wir Menschen dann, wenn uns irgendetwas fehlt, was wesentlich ist für unser Leben, womit wir stark verbunden sind. Nun spricht Paulus hier nicht nur von der allgemeinen menschlichen Seite, wo wir Trost brauchen. Übrigens die Situation, die Paulus hier schildert, er war am Leben verzweifelt. Also es ist für mich immer ein Satz, wo ich hängen bleibe. Er sagt, wir waren beschwert über alle Maßen, über unsere Kraft, sodass wir am Leben verzagten und es bei uns selbst für beschlossen hielten, wir müssten sterben. Es war also wirklich eine sehr brenzliche Situation, in der Paulus hier war. Aber Paulus geht es nicht nur um diese menschliche Ebene, die ganz bedeutsam, ganz wichtig ist für unser Leben, sondern er sagt, das hat was mit unserem Glauben zu tun. Wir haben Anteil an den Leiden Christi. In Vers 5 hieß es, denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Wir sind in der Passionszeit und wenn wir an die Leiden Christi denken, dann gehen vermutlich, so ist es zumindest bei mir, gehen unsere Gedanken Karfreitag, Golgatha, das Kreuz, dieser furchtbare Tod, den Jesus erleiden musste. Aber vielleicht ist das gar nicht nur im Blick von Paulus. Das ist sicherlich auch im Blick, die Passion Christi. Aber das Leiden Christi umfasst noch weit mehr als den letztendlichen Tod am Kreuz. Etwas, was das ganze Leben Jesu gekennzeichnet hat, ist, könnte man mit dem Thema Loslassen beschreiben. Im Philipperbrief hat uns Paulus diesen urchristlichen Hymnus hinterlassen, den Christushymnus in Kapitel 2. Und darin heißt es, dass Christus hielt es nicht als, Luther übersetzt das so, nicht als einen Raub fest, Gott gleich zu sein, sondern er entäußerte sich selbst, nahm Knechtsgestalt an, war den Menschen gleich als Mensch erfunden. Er hat das, was er hatte, das sein Gottsein, diese Unantastbarkeit, das hat Jesus losgelassen. Und also es gibt nichts Wichtigeres, nichts Größeres, nichts Gewaltigeres, was Jesus dort hatte. Er hatte alles in seiner Hand und das lässt er los und gibt sich in die Hände von Menschen. Loslassen ist etwas, was das Leben Jesu kennzeichnet und loslassen ist etwas, was uns Menschen in der Regel nicht ganz leicht fällt. Also manche Dinge lassen wir gerne los. Da sind wir froh, wenn wir sie los haben. Aber ich denke, wir haben auch alle genug Beispiele, wo wir sagen, dass wenn mir das genommen wird, dann ist es ganz schlimm. Und wir merken, wie wir Dinge festhalten und festhalten wollen und wie sie uns, wenn sie uns aus der Hand genommen werden, aber freiwillig loslassen, das geht gar nicht. Loslassen ist immer mit Angst verbunden. Das war auch bei Jesus so. Die deutlichste Stelle vielleicht im Leben Jesus, für mich zumindest, diese Gebetszeit im Garten Gethsemane, wo Jesus betet, Herr, wenn es möglich ist, lass diesen Kelch an mir vorübergehen. Auch Jesus hat sein Leben geliebt. Er stand in Beziehung mit Menschen, die er liebte. Er wollte dieses Leben auch festhalten. Und dann sagt Jesus einen Satz, darüber erschrecke ich jedes Mal, wenn ich den lese. Und dann sagt Jesus, aber nicht wie ich will. Wir wissen, wie es weitergeht, aber ich erschrecke über diesen ersten Satz, die erste Hälfte. Nicht wie ich will. Was wollte Jesus denn? Jesus wollte nicht leiden. Er wollte nicht loslassen. Nicht wie ich will, sondern wie du willst, Vater. Da wird diese Menschheit Jesu, also finde ich zumindest am allerdeutlichsten. Jesus zeigt uns das, wie schwer das ist, das loszulassen, was uns so wichtig ist, woran wir hängen. Und loslassen ist etwas, was das Leben Jesu kennzeichnet. Und es wird an dieser Geschichte mit Gethsemane wird auch deutlich, warum Jesus das konnte, warum Jesus loslassen konnte. Das hat ja nichts mit Bedürfnislosigkeit zu tun. Da war Jesus nicht genug Buddhist, Wir sagen also alles loslassen und die Bedürfnislosigkeit und Wunschlosigkeit und darin liegt die Seligkeit. Das ist nicht das christliche Ideal. Jesus konnte loslassen, weil er sich gehalten wusste. Das ist das Geheimnis des Loslassens. Er wusste sich gehalten von Gott. Das ist Teil der Passion Jesu. Loslassen, was einem selber wichtig ist, was einem wertvoll ist, woran man hängt, was man eigentlich nicht freiwillig aus der Hand gibt. Loslassen, weil man weiß, man ist in den Händen eines Größeren, eines Stärkeren, der unser Leben liebt, der uns festhält. Nicht wie ich will, sondern wie du willst. Und auch nochmal in den letzten Worten am Kreuz wird das deutlich, dieser Zwiespalt, dieses tiefe Leiden, mein Gott, warum hast du mich verlassen? Und dann, dass Jesus sagt, in deine Hände befehle ich meinen Geist. Jesus konnte loslassen, weil er wusste, ich bin geborgen. Ich habe bei mir im Konzept jetzt ein Zitat drin stehen von einem Menschen, den kennen Sie hier vermutlich nicht, muss ich den Namen auch nicht sagen, aber da habe ich morgen die Beerdigung von dieser Frau, die im Alter von 85 Jahren gestorben, und sie hat gesagt, es lebt sich schön, wenn man bei Jesus geborgen ist. Das war so ihr Lebensmotto. Und das haben ihre Kinder so gespiegelt. Das hat sie immer wieder gesagt. Es lebt sich schön, wenn man bei Jesus geborgen ist. Loslassen kann der, der geborgen ist, der sich gehalten weiß. Es gibt ein wunderschönes deutsches Wort, das Wort Gelassenheit. Gelassenheit meint nicht die A-Ruhe. Ja, kennen wir alles, wo wir sagen, mir alles egal. Das ist nicht die Gelassenheit. Sondern Gelassenheit ist die, dass einer loslassen kann, weil er sich gehalten weiß. Der, der sich in Gottes Händen gehalten weiß, festgehalten weiß, der kann wirklich gelassen leben. Es lebt sich gut, wenn man bei Jesus geborgen ist. Jesus konnte loslassen. Das hat etwas mit den Leiden zu tun, die in unserem Leben da sind, von denen Paulus hier spricht. Auch Paulus ist das nicht leicht gefallen. Also das Thema Loslassen war für Paulus auch kein leichtes. Er hat seine Gesundheit auch festgehalten. Und das, was er hier schreibt, dass sie am Leben verzagten, das ist auch nicht, dass er sagt, ja, dann müssen wir halt sterben, ist es halt so. Da ist Verzweiflung, da ist ein Festhalten an dem, was man hat. Und doch diese Erfahrung, wir haben Anteil am Leben Jesu, das Loslassen gehört mit dazu und wir sind in alledem gehalten von ihm. Ein zweites Thema, was sich auch durch das Leben Jesu hindurchzieht und was auch etwas mit der Trauer, mit dem Leiden zu tun hat, ist die Verachtung. Hat wieder etwas mit Beziehung zu tun. Wir Menschen, wir sind so gestrickt, dass wir Anerkennung brauchen. Wir brauchen es, dass wir angesehen werden von anderen Menschen. Wir brauchen es. Wenn wir immer geschnitten werden, ignoriert werden, dann ist das eine tiefe Traurigkeit. Und es ist für unsere seelische Gesundheit wichtig, Anerkennung, Ansehen zu bekommen. Und dann wird von Jesus schon im Alten Testament im Propheten Jesaja gesagt, Jesaja 53, er war der Allerverachtetste, Allerunwerteste. Einer, vor dem man ausspuckt, den man nicht beachtet. Und Jesus sagt dann im hohen priesterlichen Gebet in Johannes 17, sagt er über seine Jünger, die Welt hat sie gehasst, denn sie sind nicht von der Welt, wie auch ich nicht von der Welt bin. Nicht nur Jesus musste diese Verachtung ertragen, sondern Jesus macht deutlich, das macht auch um unser Leben als Christen keinen Bogen. Und das ist nie schön. Das ist nie schön. Jeder Mensch will gerne, dass er von anderen nicht nur akzeptiert, sondern anerkannt wird. Und es ist Teil des Leidens Christi, was in unserem Leben auch einfach eine Rolle spielt. Christus Nachfolge heißt dem nicht nur einfach Christus nachreden, sondern heißt, mein Leben ist mit ihm verbunden, mit Jesus verbunden. Wir brauchen Trost. Man könnte vielleicht den Punkt noch an ganz vielen Stellen ergänzen. Die drängende Frage dann in solchen Situationen ist, wo wo kommt Trost her? Wo bekommen wir Trost? Es gibt so einen Standardtext in der Bibel, wenn es um Trauer, um Trost geht, das ist das Buch Hiob. Und ich finde dieses Buch immer wieder grandios. Man muss das mal laut lesen nach der Übersetzung der Guten Nachricht oder so. Man fühlt sich wie im Theater. Also das ist hohe Kunst, die dort geschrieben ist. Und was dort geschildert wird, das ist die Auseinandersetzung mit genau diesem Thema. Wo kriege ich Trost her? Und natürlich spielen die Freunde nicht nur eine negative Rolle. Sie bringen es zumindest erstmal fertig, die Beziehung zu Hiob nicht abbrechen zu lassen, sondern setzen sich mit ihm in den Dreck und halten das aus eine ganze Woche lang. Und am Ende werden diese Freunde des Hiob aber als leidige Tröster bezeichnet. Also die haben es nicht geschafft, den Hiob wirklich wieder in die Lebenszusammenhänge reinzubringen, wirklich zu trösten. Sie waren zwar als Menschen erstmal da, aber dann tun sie etwas, was viel schlimmer ist. Denn für den Hiob waren diese Schicksalsschläge, die er erleiden musste, die waren schon erstmal eigentlich der K.O.-Schlag. Das war schon eigentlich tödlich. Aber was dann kommt, was die Freunde machen, ist, dass sie ihren Finger in die Wunde legen, die dann noch am tiefsten schmerzt. Nachdem Hiob von Menschen verlassen war, fühlte er sich natürlich auch von Gott verlassen. Das ist eine ganz normale Regung, dass wir dann in solchen Situationen fragen, Gott, wo bist du? Und was die Freunde dort machen, ist, dass sie dem Hiob erklären, ja, Hiob, es liegt an dir. Wenn du dich änderst, wenn du umkehrst, wenn du Buße tust, dann wird Gott sich auch wieder zu dir wenden. Du musst was machen, damit wieder richtig wird. Und das stürzt den Hiob in noch größere Verzweiflung. Wir brauchen Trost, wenn die Beziehungen kaputt sind, unseres Lebens zu anderen Menschen, und wenn diese Beziehung zu Gott natürlich damit auch angekratzt ist, noch mal viel stärker. Wir brauchen Trost, wo bekommen wir ihn? Wenn Traurigkeit entsteht dadurch, dass Beziehungen abbrechen, dann liegt an der Stelle auch der Weg zum Trost. Dann liegt der Trost in der Gemeinschaft. Und für den Hiob war es das erste und wichtigste Thema, diese Verbundenheit zu Gott zu suchen. Das war für ihn das Wichtige. Und das ist nicht nur bei Hiob so, das merken wir hier bei Paulus genauso. Gelobt sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus, der Vater der Barmherzigkeit und Gott allen Trostes, der uns tröstet in aller unserer Trübsal, damit wir auch trösten können, die in allerlei Trübsal sind, mit dem Trost, mit dem wir selber getröstet werden von Gott. Verbunden zu sein mit Gott, das ist für Hiob wie für Paulus die wichtigste Geschichte, das Fundament. Im Alten Testament, im Propheten Jesaja, steht mal dieser schöne Satz, dass Gott seinem Volk sagt, ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Gibt es einen Unterschied, wie Mütter und Väter trösten? Trösten Väter anders als Mütter? Keine Ahnung, ist nicht jeder Vater gleich und jede Mutter. Was macht ein Kind, wenn es traurig ist? Also wenn es weint und wenn es ganz schlimm ist, rennt es zum Vati. Dann wird es für die Mutti ganz schlimm. Also der erste Weg ist ganz häufig irgendwie unter den Rock oder ans Hosenbein der Mutti. Dort Geborgenheit suchen. Ich will euch trösten, wie einen seine Mutter tröstet. Ich weiß nicht, ob es wirklich einen Unterschied gibt zwischen wie Väter und wie Mütter trösten. Bei uns, mit unseren Kindern, gab es schon einen Unterschied. Wenn eines unserer Kinder irgendwo hingefallen war, dann, und ich habe gesehen, also nur dann, ich habe gesehen, es war nicht ganz so schlimm, dann habe ich gesagt, komm her, ich heb dich auf. Und dann hat sich aufgerappelt und ist zum Vati gekommen, dann war die Sache wieder gut. Meine Frau, die ist erstmal hingerannt. Ja, erstmal geguckt, ob was ist. Aber ich war schon immer mehr für das Reden wahrscheinlich. Aber Trost besteht eben nicht darin, dass man irgendwelche Worte sagt. Trost besteht nicht in den Worten, sondern Trost besteht in der Nähe. Dass jemand da ist. Und nicht, dass einer schön redet. Nicht das Predigen ist das Wichtige in diesem Punkt, sondern das Umarmen. Untröstlich sind wir, wenn wir uns verlassen fühlen. Jetzt die Tage mit unseren Gästen, es hat mich regelrecht schockiert. Die eine Mutti von den Kindern, die war nur in einem anderen Zimmer. Die Kinder sind zwei 10-jährige Mädels und ein 5-jähriger Junge und ein 8-jähriger Junge und noch ein 5-jähriger Junge. Und eines dieser Mädels hat die Mutti gesucht. Die war bloß für einen Moment nicht auffindbar und sie war sofort in Tränen aufgelöst. Verlassen zu sein. In so einer Situation, wo man sowieso schon in einer emotionalen Ausnahmesituation ist und alles neu ist und fremd ist und so ungewiss ist. Und dann sich verlassen zu fühlen, ist das Schlimmste. Im Psalm 27 steht mal dieses Wort: Mein Vater und meine Mutter verlassen mich. Also das ist der Gau, das ist das absolut Schlimmste für ein Kind. Aber der Herr nimmt mich auf. Zu wissen, und wenn menschliche Beziehungen zerbrechen, da ist ein Halt, da ist ein Gott, der hält mich. Da ist ein Gott, der ist immer da. Mein Vater und meine Mutter verlassen mich, aber der Herr nimmt mich auf. Oder Psalm 23, ihr habt irgendwie eine besondere Verbindung zu Psalm 23, habe ich vorhin gesehen, hinten in dem Körbchen. Ich wollte schon mal reingucken in so eine Tüte. Aber gut, also bloß Vers 1 ist da bloß drin irgendwie. Ne? Aber gut, kann dann jeder noch mal gucken. Aus diesem Psalm 23 ist mir eine Sache ganz, ganz wichtig. Es war ein wunderschöner Psalm. Aber wenn David betet, und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück. Nicht, weil er sagt, mir kann ja nichts passieren und irgendwann geht die Sonne wieder auf und irgendwann wird es wieder hell am Horizont, sondern er sagt, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Da ist nicht der Silberstreif am Horizont, wo man sagt, ach, es wird schon wieder. Nicht das gibt dem David Mut und Hoffnung, sondern die Gewissheit, dieser Gott, der ist da, auch wenn es gerade ganz dunkel aussieht, wenn alle Lichter ausgehen. Und wenn ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Diese Gewissheit, Gott ist da, das ist Trost, dass Gott nicht weggeht. Und das Zeichen dafür, dass Gott in keiner Situation weggeht, das deutlichste Zeichen für uns, das ist das Kreuz. Und wenn Menschen immer fragen, ja, muss es dieses Folterinstrument sein als christliches Symbol? Ja, dort wird deutlich, dass Gott aus dem Leiden nicht wegrennt. Dass Gott da ist, auch wenn es ganz dunkel wurde. Und dort wurde es ganz dunkel. Die Sonne verlor ihren Schein. Es war wirklich dunkel. So nah kommt uns Gott, dass er in den dunkelsten Stunden da ist. Er verlässt uns nicht. Gott ist da, nur ist das immer ja, eine theoretische Größe, nee, ist keine theoretische Größe, es ist eine Sache, die geglaubt werden muss, die man nicht beweisen kann oder die man nicht einkaufen kann, wo man sagen, jetzt habe ich das. Aber es ist das, was Gott uns immer wieder zusagt. Und es kommt was Zweites dazu, also diese Gewissheit der Nähe Gottes, das sagt uns Gott an ganz vielen Ecken der Bibel zu. Und das Zweite, durch Gott sind wir mit Menschen verbunden. Wir leben als Familie Gottes, als Christen miteinander, als Gemeinde. Ein ganz wichtiger Zusammenhang bei diesem Punkt ist für mich Johannes 19, wo auch eines der letzten Worte Jesu aufgeschrieben ist, wo Jesus seine Mutter unterm Kreuz sieht und den Jünger Johannes und wo Jesus sagt, siehe, das ist seiner Mutter, siehe, das ist dein Sohn. Und zu dem Johannes, siehe, das ist deine Mutter. Zwei Menschen, die überhaupt nicht miteinander verwandt waren. Es waren fremde Menschen, die nur eben durch Jesus miteinander verbunden waren. Und Jesus verbindet die jetzt hier unterm Kreuz. Für mich ist das die Geburtsstunde der Kirche. Ich weiß, da bin ich ein bisschen abseits der kirchlichen Tradition. Aber ich behaupte nicht, Pfingsten ist die Geburtsstunde der Kirche, sondern die Geburtsstunde der Kirche ist hier unterm Kreuz, dass Jesus zwei Menschen miteinander verbindet, zueinander bindet und sagt, ihr gehört zusammen. Das ist Trost. An der dunkelsten Stunde, der Jünger und die Mutter. Und Jesus sagt ihnen, ihr gehört zusammen. Wir sind als Familie Gottes verbunden. In dem zweiten Korintherbrief, wo ich vorhin draus gelesen habe, da kommt dann ein paar Kapitel später, macht Paulus deutlich, wie sehr er getröstet wurde. Er schreibt das, wir sind sehr getröstet worden durch die Ankunft des Titus. Ein Mitarbeiter, der einen Brief abgegeben hatte nach Korinth, und Paulus wartete natürlich auf die Antwort und er wartete vor allen Dingen auf seinen Mitarbeiter Timotheus. Und Paulus ist getröstet worden. Nicht nur, weil es eine positive Nachricht gab, wie die diesen Brief aufgenommen haben, sondern Paulus war wieder verbunden mit seinem Mitarbeiter Timotheus. Trostlosigkeit ist Beziehungslosigkeit. Und wir haben als Gemeinde, als Christen, diese große Chance, dass wir in Beziehung leben können. Da ist Trost möglich. Und das Dritte, was Paulus auch hier deutlich macht, ist, dass wir verbunden sind mit der Zukunft Gottes. Unsere Hoffnung. Denn wie die Leiden Christi reichlich über uns kommen, so werden wir auch reichlich getröstet durch Christus. Oder ein bisschen später sagt er so, wir haben das Vertrauen darauf, dass Gott uns aus dieser Todesnot erretten hat und auch erretten wird. Auf ihn hoffen wir, er werde uns auch hinfort erretten. Paulus weiß sich verbunden mit Gottes Zukunft. Das ist etwas, was Jesus auch immer wieder deutlich macht. Wir haben jetzt in der fortlaufenden Bibellese im Johannesevangelium gelesen und da kommen mehrfach solche Sätze, wie dass Jesus sagt, euer Herz erschrecke nicht. Glaubt an Gott und glaubt an mich. Oder Jesus sagt in der Welt, habt ihr Angst, aber seid getrost, ich habe die Welt überwunden. Da ist auf der einen Seite das Erschrecken, das, was uns Angst macht. Und dann sagt Jesus, aber ihr seid verbunden mit mir, mit Gott. Ihr habt Teil an Gottes Zukunft und seinen Jüngern sagt er das zu und er sagt es uns zu, ich lebe und ihr sollt auch leben. Wir sind verbunden mit der Zukunft, die der Auferstandene ans Licht gebracht hat. Wir brauchen Trost, wir bekommen Trost dadurch, dass wir in Gemeinschaft leben, Gemeinschaft mit Gott und untereinander. Und das Dritte, wir geben Trost. Vielleicht ist das das Allerschwierigste, wenn man sich irgendwie herausgefordert sieht mit dem Trauerfall, wo wirklich was zerbrochen ist und dann, was will man machen? Man kommt sich so armselig vor und so waffenlos. Wir geben Trost. Christen sind so etwas wie so eine Art Heiratsvermittler, Beziehungsvermittler. Wir können helfen, den Lebensfaden wieder zu finden und zu erkennen, dass Gott da ist und dass er es gut meint. Dieser Trost oder diese Hilfe, den Lebensfaden wieder zu finden, kann verschieden aussehen. Ich will mal bloß drei Dinge benennen, die mir wichtig sind. Schuld ist etwas, was trennt, was auch Beziehungen zerstört. Und wir dürfen helfen und beitragen, dass Schuld vergeben wird, dass Beziehungen wieder leben können, dass wieder angeknüpft werden kann. Trost als Vergebung, Trost als zweitens als Vergewisserung des Glaubens. Ich hatte am Anfang gesagt, von der Wortherkunft hier, von dem Wort trösten, Trast und so weiter. Und das griechische Wort Parakaleo als Herbeirufen. Das Erstaunliche ist, dass dasselbe Wort nochmal ganz anders übersetzt werden kann. Dasselbe Wort, was Luther mit Trösten übersetzt, übersetzt er an anderer Stelle mit Ermahnen. Da kann man die Stirn schon ein bisschen runzeln, weil Trösten und Ermahnen, das hat für mich fast was sehr Widersprüchliches. Ja, bei Trösten denkt man an die Umarmung und beim Ermahnen, da kommt bei mir innerlich immer so ein Zeigefinger. Hast du wieder was versaut? Ja? Jetzt pass aber auf, dass das nicht nochmal passiert. Und es meint aber nicht. Die Bibel meint das nicht mit Ermahnen. Bei Ermahnen geht es in der Bibel nie um den moralischen Zeigefinger, der uns wieder zeigt, was wir verkehrt gemacht haben, sondern die Ermahnungen der Bibel, die wollen uns wieder in Verbindung bringen mit Gott. Darum geht es, dass wir wieder in die Richtung kommen, dass der Lebensfaden wieder geknüpft wird. Trost als Vergewisserung des Glaubens, dass mein Leben in Beziehung steht mit dem lebendigen Gott und dass es in Beziehung steht untereinander. Das ist immer wieder der Dreh- und Angelpunkt, wenn es um die Ermahnung geht, dass Paulus sich darum sorgt, dass unser Leben mit Gott in Ordnung ist und dass wir untereinander in unseren Beziehungen in Ordnung halten. Das hat was mit Trost zu tun, weil Trost darin besteht, dass wir in Beziehung leben. Und letzten Endes ist der Trost darin, dass wir als österliche Menschen leben können. Dass wir wissen dürfen, der Auferstandene ist an unserer Seite und er bleibt an unserer Seite. Wir haben am Anfang dieses Lied gesungen, du bist mein Ziel, mein Gott, du bist mein Halt, mein Gott. Dieses Gebet drückt eigentlich genau das aus, dass wir uns wieder hineingeben in diese Beziehung zu dem Gott, der unser Leben liebt. Und dass wir kein trostloses Leben führen müssen. Amen. Ich möchte noch mal beten.
Nachher, gut.
Ich danke dir, Jesus Christus, dass du in diese Welt gekommen bist, dass du in unser Leben getreten bist und dass du da bist. Und wir leiden darunter, wenn wir sehen, wie vieles um uns her zerbricht, wie viel in dieser Welt kaputt geht, wie viel vielleicht auch im Umkreis unseres Lebens so brüchig ist und wo die Trauer auch nach unserem Leben greift und wo wir uns nach Trost ausstrecken. Und du machst deutlich, dass du da bist, dass du an unserer Seite bist, dass du uns nicht loslässt. Und wenn uns Dinge aus der Hand genommen werden, wir Dinge loslassen müssen und es uns ins Leiden bringt, dann dürfen wir uns von dir gehalten wissen. Ich danke dir, lebendiger Gott, dass du so stark bist, dass du uns nie loslässt und dass du auch in den dunklen Stunden, wo wir dich nicht erkennen und begreifen können, dass du dennoch da bist und dass wir als deine Kinder leben können und verbunden sein können mit deiner Zukunft, mit deinem Leben, mit deinem Reich. Danke, danke Jesus, dass du da bist. Amen.